Es ist mir wichtig, dass auch der geistliche Gehalt vermittelt wird und nicht nur irgendwie trockene Theologie. Und Sie haben aus den Vorträgen bisher schon erahnen können, dass es hier nicht nur mehr irgendwelche theologischen Abstraktionen geht, sondern auch ja um die Gestaltung des Lebens als Christ, auch darum, ob man Gott als den Lebendigen annehmen darf, der in diese Welt hineinwirkt. Ein Buch, das Geschichte geschrieben hat, ist jenes von André Frossard, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. In 6 Monaten hat es in Frankreich eine Auflage von 200.000 Exemplaren bekommen. Es ist in 6 Weltsprachen übersetzt worden. Also es ist sicher ein Buch, das Beachtung gefunden hat. Im Hertha Verlag ist es herausgekommen, ob es heute noch erhältlich ist, weiß ich nicht. Der Spiegel hat eine Rezension darüber geschrieben. Ich lese Ihnen zunächst diese vor und werde dann den entscheidenden Passus seines Buches Ihnen vortragen. Es handelt sich hier nicht um ein Wunder, das die Materie betrifft, wie wir das meistens bisher hatten, die wunderbare Einprägung eines Bildes der Mutter Gottes in Guadeloupe etwa, oder dass ein Kranker aus seinem Rollstuhl aufspringt, wie das Pedro Arrupe berichtet hat, sondern um ein Wunder der Gnade. Und zwar der Gestalt, dass jemand von einem Augenblick zum anderen, obwohl er kommunistisch erzogen worden ist, zum Glauben kommt, ohne irgendwelchen Ansatz. Das Ganze erinnert sehr an die Bekehrung des Apostels Paulus, die auch, ich möchte fast schon sagen, etwas Gewalttätiges an sich hatte. 3-mal wird das in der Apostelgeschichte berichtet. Keine einzige Begebenheit der Heiligen Schrift wird 3-mal berichtet. Das zeigt, wie wichtig das für die frühe Kirche war. Und Sie wissen auch, dass der Apostel Paulus unter mystischen Begleitphänomenen, ein Blitz am helllichten Tag, eine Stimme, die irgendwie vom Himmel kommt, zum Glauben der Kirche gefunden hat. Es hat ihn vom Pferd heruntergeworfen, er wurde in den Staub gedrückt und er hört dann eine Stimme und sieht den Herrn, der mit ihm spricht. Das ist sozusagen auch jemand von einem Augenblick zum anderen, der Glaube, der wahre Glaube, geschenkt worden und ein Fanatiker wurde bekehrt. In der Rezension des Spiegels von damals heißt es, André Frossard war eben 20 Jahre alt, als ihm in einer Kapelle in der Rue d'Ulm zu Paris Gott begegnete. Heute ist er 54 und einer der bekanntesten Journalisten Frankreichs, Kolumnist des konservativen Figaro. In einem 176 Seiten umfassenden Bändchen beschrieb er jetzt zum ersten Mal, was ihm vor bald 40 Jahren in der Rue d'Ulm zustieß. Unter dem Titel Gott existiert, ich bin ihm begegnet, es wurde ein Bestseller. Geboren in einem Dorf nahe Belfort, dem einzigen Dorf Frankreichs, wo es keine katholische Kirche, wohl aber eine Synagoge gab, wuchs Frossard laut eigenen Berichten einer Familie auf, in der die Existenz Gottes nicht einmal eine Frage wert war. Zwar war eine der Großmütter Jüdin und die andere eine Protestantin, doch bekannte sich Vater Ludovic Oskar zum Atheismus. Von Jugend an Sozialist war Vater Frossard unter dem Eindruck der Leninschen Revolution der Kommunistischen Partei Frankreichs beigetreten. Er wurde deren erster Generalsekretär. Später kehrte er zum Sozialismus zurück und wurde Minister. Auf jeden Fall war, wie Sohn André berichtet, die Religion der Familie Frossard in jener Zeit der Marxismus. Als Katechismus diente dem Jungen ein rotes Jugendbuch, Klein Peter wird Sozialist. Frossards Kindheitserinnerungen, in Le Monde als feinfühlig, zart und humorvoll gelobt, nehmen den größten Teil des Buches ein. Sie sollen offenkundig den Verdacht ausräumen, der Autor könnte infolge irgendwelcher seelischer Verletzungen in der Jugend eine krankhafte Veranlagung für mystische Erlebnisse erworben haben. Auch soll wohl deutlich gemacht werden, dass Frossard nicht im geringsten christlich präformiert war. Ich darf jetzt Ihnen aus seinem Buch den entscheidenden Passus vortragen. Er wartet auf einen Freund, der in eine Kapelle hineingegangen ist. Und es ist ihm langweilig. Und er beschreibt jetzt sehr präzise, was in ihm in diesem Augenblick vorgegangen ist. Es ist der 8. Juli, ein herrlicher Sommertag. Vor mir öffnet sich schnurgerade im vollen Sonnenlicht die Rue d'Ulm bis zum Pantheon hin, das von dieser Seite gesehen den Vorteil hat, sie fast senkrecht emporgestreckt dem Besucher darzubieten. Wo sind meine Gedanken? Ich erinnere mich nicht. Wahrscheinlich irren sie wie gewöhnlich die Mauern entlang auf der Suche nach einem Vorsprung, einer Ecke, einem geometrischen Motiv, um dort einen Augenblick haften zu bleiben. Meine seelische Verfassung? Nach dem Zeugnis zu urteilen, welches das Bewusstsein von sich aus liefern kann, ausgezeichnet. Ich will damit sagen, ohne jede innere Unruhe, von der man behauptet, sie disponiere zum Mystizismus. Ich habe keinen Liebeskummer. An eben dem Abend, dies für jene Leute, die stolzend auf ihren Scharfsinn und die Religion aus ihrem Gegenteil erklären, nämlich den Geist aus dem Körper, das Mehr aus dem Weniger und besonders gern das Hohe aus dem Niederen. An diesem Abend also habe ich ein Rendezvous mit einer deutschen Studentin. Blond, mit dem zarten Gesichtszügen der etwas molligen jungen Damen, die in mir die Hoffnung auf eine nicht allzu schwierige Eroberung ihrer Feste geweckt hat. Einen Augenblick später wird sie so vollkommen vergessen sein, dass ich nicht einmal mehr daran denken werde, abzusagen. Ich habe auch keinerlei metaphysischen Ängste. Auf alle Fälle, wenn ich glaubte, dass es eine Wahrheit gäbe, wären die Priester die letzten Menschen, die ich darum fragen würde. Die Kirche, die ich nur aus einigen ihrer zeitlichen Fehler und Missstände kenne, der letzte Ort, wo ich sie suchen würde. Meine Gesundheit ist gut, ich bin glücklich, soweit man das sein kann oder wissen kann. Der Abend kündigt sich angenehm an und ich warte. Ich empfinde auch keinerlei Neugierde, die Region betreffend, die für mich einer anderen, einer vergangenen Epoche angehört. Es ist 17 Uhr und 10 Minuten. In 2 Minuten werde ich Christ sein. Gelassener Atheist, der ich bin, ahne ich wahrhaftig nichts davon, als ich des Wartens müde kopfschüttelnd über die nicht enden wollenden unverständlichen Andachtsübungen meines Kameraden nun meinerseits die kleine Eisentüre aufstoße, um als Neugieriger oder als Zeichner das Gebäude näher in Augenschein zu nehmen, in dem er sich, wie mir vorkommt, schon eine Ewigkeit aufhält. Er beschreibt dann das Gebäude, in das er hineingeht. Es ist ein Andachtsraum, ein Gotteshaus, und Schwestern beten dort. Der zweite Teil des Hauses wird von den Ottenschwestern eingenommen, die mit ihren schwarzen Schleiern auf dem Kopf aussehen wie Reihen sitzamer Vögel in ihren Fächern aus poliertem Holz. Später werde ich erfahren, dass es Schwestern von der sühnenden Anbetung sind, eine Kongregation, die als fromme Antwort auf gewisse Exzesse der 48er Revolution gegründet wurde. Verhältnismäßig gering an Zahl, gehören sie einem jener kontemplativen Orten an, die die Gefangenschaft gewählt haben, um uns frei zu machen. Das Dunkel, damit wir das Licht haben. Und von denen die materialistische Weltanschauung, für eine oder zwei Minuten noch die meine, sagt, sie seien zu nichts gut auf dieser Welt. Sie sprechen mit wechselnden Stimmen irgendein Gebet, das von einem Rand des Schiffs zum anderen widertönt, um in regelmäßigen Abständen in den Ausruf Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto zu münden und dann wieder in den ruhig plätschenden Wechselgesang zurückfällt. Ich weiß nicht, dass es sich dabei um Psalmen handelt, dass wir dem Matutin beiwohnen und dass ich vom leichten Wellengang des kanonischen Stundengebets gewiegt werde. Der letzte Teil der Kapelle ist hell erleuchtet. Auf dem ganz in Weiß gehaltenen Hauptaltar wird ein riesiges Aufgebot an Pflanzen, Leuchtern und anderen Zieraten von einem großen Kreuz in reicher Metallarbeit überragt, das in seiner Mitte eine mattweiße runde Scheibe trägt. Ich habe noch nie mit Bewusstsein eine Monstranz mit der Hostie darin gesehen. Ich glaube, auch nie eine Hostie. Und ich weiß nicht, dass ich das allerheiligste Altarsakrament vor mir habe, zu dem zwei Reihen brennender Kerzen emporstreben. Die Bedeutung von all diesem entgeht mir, und zwar umso mehr, da ich sie ja gar nicht suche. Neben der Tür stehend spähe ich nach meinem Freund und es gelingt mir nicht, ihn unter den knienden Gestalten vor mir zu erkennen. Mein Blick wandert vom Dunkel zum Licht, kehrt zu den anwesenden Menschen zurück, ohne irgendeinen Gedanken mitzubringen, gleitet von den Gläubigen zu den unbeweglich verharrenden Ordensfrauen und bleibt dann, ich weiß nicht warum, an der zweiten Kerze haften, die links vom Kreuz brennt, nicht an der ersten, nicht an der dritten, sondern an der zweiten. In diesem Augenblick bricht jäh eine Welle von Wundern los, deren unerbittliche Gewalt in einem Nu von dem absurden Wesen, das ich bin, die Hülle reißen und das Kind, das ich nie gewesen bin, geblendet von dem Glanz, ans Tageslicht bringen wird. Zuallererst werden mir die Worte geistliches Leben eingegeben. Sie werden mir nicht gesagt, ich forme sie nicht selbst, ich höre sie. Als würden sie neben mir mit leiser Stimme von einer Person gesprochen, die sieht, was ich noch nicht sehe. Kaum hat die letzte Silbe dieses leisen Vorspiels die Schwelle meines Bewusstseins erreicht, da bricht von neuem eine Lawine los. Ich sage nicht, der Himmel öffnet sich. Er öffnet sich nicht. Er stürzt auf mich zu, schießt plötzlich wie ein stummes Wetterleuchten aus der Kapelle empor, wo er, wie hätte ich es ahnen können, auf geheimnisvolle Weise eingeschlossen war. Wie soll ich schildern mit diesen abgedankten Worten, die mir den Dienst versagen und mir die Gedanken abzuschneiden drohen, um sie in das Magazin der Einbildungen zu verweisen? der Maler, dem es gegeben wäre, unbekannte Farben zu erschauen, womit sollte er sie malen? Es ist ein unzerstörbarer Kristall von einer unendlichen Durchsichtigkeit, einer beinahe unerträglichen Helle. 1 Grad mehr würde mich vernichten. Einem eher blauen Licht, eine Welt, eine andere Welt von einem Glanz und einer Dichte, dass unsere Welt da vor ihr zu den verwehenden Schatten der nicht ausgeträumten Träume zurücksinkt. Es ist die Wirklichkeit, es ist die Wahrheit. Ich sehe sie vom dunklen Strand aus, wo ich noch festgehalten bin. Es ist eine Ordnung im Universum und an ihrer Spitze, jenseits dieses funkelnden Nebelschleiers, ist die Evidenz Gottes, die Evidenz, die Gegenwart ist, die Evidenz, die Person ist, die Person dessen, den ich vor einer Sekunde noch geleugnet habe, den die Christen unseren Vater nennen und dessen milde Güte ich an mir erfahre. Einer Milde, die keiner anderen gleicht, die nicht die manchmal mit diesem Namen bezeichnete passive Eigenschaft ist, sondern eine aktive, durchdringende, eine Milde, die alle Gewalt übertrifft, eine Milde, die fähig ist, den härtesten Stein zu zerbrechen. Und was noch härter ist als der Stein, das menschliche Herz. Ihr überwältigender Einbruch ist begleitet von einer Freude, die nichts anderes ist als der Jubel des vom Tod Erretteten, des gerade noch zur rechten Zeit aufgefischten Schiffbrüchigen, mit dem Unterschied allerdings, dass mir erst in dem Augenblick, da ich dem Heil entgegen emporgerissen wurde, zum Bewusstsein kommt, in welchem Schlamm ich bin, ohne es zu wissen. Und ich frage mich, da ich noch mit halbem Leib in diesem Schlamm gefangen bin, wie ich auch nur da denn leben und atmen konnte bisher. Zugleich ist mir eine neue Familie geschenkt worden, die Kirche, deren Aufgabe es ist, mich dorthin zu führen, wohin ich gehen muss. Denn so viel ist klar. Trotz des gegenteiligen Scheines muss ich noch eine Strecke Weges zurücklegen. All diese Empfindungen, die ich in die ohnmächtige Sprache der Gedanken und Bilder zu übertragen mich mühe, sind gleichzeitig, sind eine in der anderen eingeschlossen. Und nach Jahren noch werde ich ihren Gehalt nicht ausgeschöpft haben. Alles ist beherrscht von der einen Gegenwart, der zugleich jenseitigen und in unser aller, der unübersehbaren Versammlung mitgeweihten Gegenwart des einen, dessen Namen ich nie mehr werde schreiben können, ohne dass mich die Sorge überfällt, seine Liebe zu verletzen, vor der ich stehe als ein Kind, dem das Glück zuteil geworden ist, Verzeihung zu finden, und das erwacht, um zu erfahren, dass alles Geschenk ist. Draußen scheint immer noch die Sonne. Ich bin ein 5-jähriges Kind. Und diese Welt, vorher aus Stein und Asphalt, ist ein großer Garten, in dem es mir erlaubt ist zu spielen, solange es dem Himmel gefällt, mich darin zu lassen. Willemar, mein Freund, der neben mir geht und etwas Besonderes in meinem Gesichtsausdruck bemerkt zu haben scheint, sieht mich mit der Eindringlichkeit eines Diagnostikers an. Ja, was hast du denn? Ich bin katholisch. Und als hätte ich Angst, mich nicht klar genug ausgedrückt haben, füge ich hinzu, apostolisch, römisch, damit mein Bekenntnis vollständig sei. Du hast ja deine Augen ganz weit aufgerissen. Gott existiert und alles ist wahr. Nein, wenn du dich sehen würdest jetzt. Ich sah mich nicht. Ich war eine Eule am hellen Mittag, die zum ersten Mal in die Sonne schaut. 5 Minuten später erzählte ich auf der Terrasse eines Cafés auf der Place Saint-André des Arts alles meinem Freund, besser gesagt, was mir im Ringen mit dem Unausdrückbaren zu sagen gelang, von dieser plötzlich vor mir ausgebreiteten Welt, dieser leuchtenden Wirklichkeit, die ganz still das Haus meiner Kindheit zum Einsturz gebracht und meine geistige Landschaft in Luft aufgelöst hatte. Die Trümmer meiner Gedankengebäude lagen verstreut am Boden umher. Ich betrachtete die Vorübergehenden, die ihren Weg gingen, ohne zu sehen, und dachte an ihr maßloses Staunen, wenn sie ihrerseits erleben würden, was ich eben erlebt hatte. Überzeugt davon, dass ihnen früher oder später dasselbe widerfahren würde, ergötzte ich mich im Vornherein an der Verblüffung der Ungläubigen und der Menschen, die zweifelten, ohne es zu ahnen. Einer von uns zweien erinnerte an jenen Theaterdirektor, der dem Himmel 2 Minuten Zeit gegeben hatte, um ihn mit seinem Blitzstrahl zu treffen. Widrigenfalls er sie für berechtigt erachten würde, ihn öffentlich für leer zu erklären. Und die Abgeschmacktheit der von diesem Staubkorn dem unendlichen entgegengeschleuderten Herausforderung erregte bei uns ein schallendes Gelächter. Gott war Wirklichkeit. Ja, er war sogar hier. Offenbart und verhüllt zugleich durch dieses von ihm gesandte Licht, das ohne Worte und ohne Bilder alles verstehen ließ. Ja, nicht nur verstehen, sondern lieben. Ich weiß sehr gut, dass solche Aussagen etwas Ungeheuerliches an sich haben. Aber was soll ich tun, wenn das Christentum wahr ist? Wenn es eine Wahrheit gibt, wenn diese Wahrheit eine Person ist, die sich nicht in Unerkennbarkeit verhüllen will. Das Wunder dauerte einen Monat. Jeden Morgen fand ich mit Entzücken dasselbe Licht wieder, das den Tag verblassen ließ. Dieses selbe Gefühl der milden Güte, das ich nie mehr vergessen werde und das mein ganzes theologisches Wissen ausmacht. Die Notwendigkeit, meinen Aufenthalt auf diesem Planeten zu verlängern, wenn dieser ganze Himmel zum Greifen nahe war, leuchtete mir zwar nicht ganz ein, und ich anerkannte sie auch mehr aus Dankbarkeit denn aus Überzeugung. Indessen verloren das Licht und die milde Güte jeden Tag ein wenig von ihrer Intensität. Schließlich verschwanden sie, ohne dass ich darum von neuem in der Einsamkeit zurückgeblieben wäre. Die Wahrheit sollte mir jetzt auf andere Weise geschenkt werden. Ich sollte sie suchen, nachdem ich sie gefunden hatte. Ein Pater vom Orden vom Heiligen Geist übernahm es, mich auf die Taufe vorzubereiten, indem er mich in der Region unterrichtete, von der ich, wie ich nicht noch einmal zu betonen brauche, nichts wusste. Was er mir von der christlichen Lehre sagte, erwartete und empfing ich mit Freuden. Die Lehre der Kirche war wahr, und zwar bis auf den letzten Beistrich. Und ich nahm jede Zeile mit immer erneuertem Beifall zur Kenntnis, so wie man einen Schuss ins Schwarze beklatscht. Nur etwas überraschte mich: die Eucharistie. Nicht, dass sie mir unglaubhaft geschienen hätte, sondern dass die göttliche Liebe diesen einzigartigen Weg gefunden hatte, sich mitzuteilen, erregte mein höchstes Staunen. Und vor allem, dass sie zu diesem Zweck das Brot erwählt hatte, die Speise der Armen und die liebste Nahrung der Kinder. Von allen vor mich hingestreuten Gaben des Christentums war dies die schönste. Liebe, um dich zu verkünden, wird die Ewigkeit zu kurz sein. Gott existiert, ich bin ihm begegnet, ein Bestseller von André Frossard. Er hat auch einen Kreuzweg geschrieben, der eine Intensität, eine Dichte enthält, wie ich sie bei kaum einem anderen vorgefunden habe. Sie wissen ja, dass jedes Jahr am Karfreitag der Papst den Kreuzweg geht im Kolosseum. Als er noch in früheren Jahren mehr Kraft hatte, hat er selbst das Kreuz getragen. Und es ist dann immer oft großen Persönlichkeiten der Kirche, Hans-Urs von Balthasar, anderen Kardinälen, übertragen worden, den Kreuzweg zu formulieren. Frossard hat das einmal getan. Es stellt sich natürlich die Frage, warum wird Frossard dieses Geschenk zuteil, anderen nicht? Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ihm geschenkt worden, weil er Journalist ist, weil er die Begabung hat, es in die Sprache zu bringen und weil er stellvertretend für viele andere den Glauben an Gott bezeugen soll. Und er sagt, es ist so eine Evidenz, immer wieder das Wort Evidenz, also so eine Klarheit, dass es völlig unmöglich ist, nicht an Gott zu glauben. Wir machen wieder weiter. Ich werde jetzt in dieser Stunde darlegen, wie die geschichtliche Linie zurückzuverfolgen ist und wann die rationalistische Bestreitung des Wunders begonnen hat und wie die Menschen von damals dachten, wie sie sich ausgedrückt haben. In der heutigen Wunderkritik werden oft nur die aus der Geschichte bekannten Argumente einer liberalen und rationalistischen Theologie unter anderer Verkleidung wiederholt. Die zeitgenössische Bibelauslegung weist kaum über die bei Spinoza 1632 bis 1677 und David Friedrich Strauss 1808 bis 1874 eingebrachten Modelle hinaus. Spinoza spricht in dankenswerter Klarheit aus, um was es geht. Hier dagegen bei den Wundern ist das, was wir suchen, ob man nämlich zugeben kann, dass etwas in der Natur geschehe, was ihren Gesetzen widerstreitet oder sich nicht aus ihnen herleiten lässt, etwas rein Philosophisches. Er geht von den Grundlagen aus, Zitat, die durch das natürliche Licht zu erkennen sind. Wenn sich etwas in der Heiligen Schrift findet, was den Naturgesetzen widerstreitet, dann muss es von Frevlerhänden dort eingefügt worden sein. Wieder Zitat aus einem philosophisch-theologischen Traktat. Denn was gegen die Natur ist, ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist widersinnig und dann auch zu verwerfen. Spinoza definiert die Vorsehung ausdrücklich als die Ordnung der Natur. Seit Spinoza ist die Aussage, deshalb ein Wunder könne eine Durchbrechung der Naturgesetze sein, zum unantastbaren Tabu in der Theologie geworden, so Richard Glöckler in seinem Werk, wo er über die Wunder schreibt, biblischer Glaube ohne Wunder, Fragezeichen. Wenn die Vorsehung nur die Ordnung der Natur ist, ist natürlich ein unmittelbares Tätigwerden Gottes in seiner Schöpfung nicht mehr möglich. Die Vorsehung Gottes und damit Gott selbst sind erledigt. Trotz des großen Einflusses und der Wirkung Spinozas auf die spätere Theologiegeschichte soll nicht auf ihn, sondern auf Strauss und Bultmann näher eingegangen werden, teils weil sich diese detaillierter zum Vorentscheid äußerten, teils weil sie untereinander zusammenhängen und unserer Zeit näher stehen. Der von Strauss und Bultmann gegen das Wunder erhobene Einspruch wird im Wesentlichen genährt vom neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Wirklichkeitsverständnis. Das Leben Jesu kam 1835 heraus, ein Buch von Strauss. Es hat in den verschiedenen Ausgaben wesentliche Veränderungen erfahren. Es ist sicher das markanteste, wenngleich nicht das erste Werk einer entmythologisierenden Bibelauslegung. Unter Entmythologisierung, laut Duden, versteht man den Versuch, die christliche Botschaft von alten Mythen zu befreien und dem modernen Verständnis zu erschließen. Wie kein anderes theologisches Buch hat das Leben Jesu von Strauss im 19. Jahrhundert eine Bewegung hervorgerufen. Allein das Echo belegt dies. 40 bis 50 Gegenschriften erschienen in nur 5 Jahren nach seiner Veröffentlichung. Staudinger sagt, es wird hier von Strauss genau das Programm entworfen, das von Teilen der evangelischen Universitätstheologie unseres 20. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag durchgeführt worden ist und bald auch von den katholischen Theologen übernommen wurde. Strauss hatte klar erkannt, dass man bei der Erforschung des Neuen Testamentes keineswegs Archäologie betreibt, geleitet von einem nur historischen Interesse. Er schreibt nämlich, ja, wer über die Herrscher von Ninive oder die ägyptischen Pharaonen schreibt, der mag dabei ein rein historisches Interesse haben. Das Christentum dagegen ist eine so lebendige Macht und die Frage, wie es bei seiner Entstehung zugegangen, schließt so eingreifende Konsequenzen für die unmittelbare Gegenwart in sich, dass der Forscher ein Stumpfsinniger sein müsste, um bei der Entscheidung jener Frage eben nur historisch interessiert zu sein. Also er weiß ganz genau, das ist nicht nur, wie ich es ausgedrückt habe, Archäologie, sondern diese Forschungsergebnisse haben natürlich auch Auswirkungen auf die Gegenwart und unser jetziges Verständnis des Christentums. Wer das Wunder dort schon im Neuen Testament aus prinzipiellen Gründen ablehnt, tut dies ebenso für jene im Lauf der Kirchengeschichte und umgekehrt. Um die Wunder, Zitat, mythisch verdampfen zu lassen, also indem man nachweist, dass es nur Mythen sind, bedient er sich des Überbietungsmotivs, wonach die Wundertaten der beiden Propheten Elia und Elisha die Vorlagen gewesen sein sollen für die Wunder Jesu. Wunderberichte sind für ihn ein Produkt der gläubigen Gemeinde, um Jesus als endzeitlichen Propheten ausgeben zu können. Eigentlich federführend in seiner Argumentation ist allerdings, wie schon bei Spinoza, der rationalistische Vorentscheid, dass es Wunder gar nicht gegeben haben könne. Er geht von der Überzeugung aus, Zitat, dass alles, was geschehen, natürlich geschehen. Dass auch der ausgezeichnetste Mensch doch immer nur Mensch gewesen ist, dass es folglich auch mit all dem, was in der Urgeschichte des Christentums jetzt als vermeintliches Wunder die Augen blendet, in der Wirklichkeit nur natürlich zugegangen sein kann. Strauss will seine Argumentation auf zwingende historische Glaubwürdigkeit aufbauen. Zitat, Vernunft und Erfahrung, Zitat Ende, sind die Ausgangsbasis dafür. Jesus könne deshalb niemals dem Gesetz der Schwerkraft zum Trotz auf dem Wasser gewandelt sein, durch einen bloßen Segensspruch Nahrungsmittel vermehrt, Wasser in Wein verwandelt und Tote ins Leben zurückgerufen haben. Zitat, denn allen dergleichen Erfolgen pflegen wir sonst nur im Gebiete des Märleins oder des Aberglaubens, niemals aber auf dem Boden der Geschichte zu begegnen. Zitat Ende. Undenkbarkeit wird für ihn zum Wahrheitskriterium für Offenbarung. Eine beachtliche Vergeistigung, Spiritualisierung ist die Folge. Er schreibt, die Geistesreligion bleibt selbst ungeistig, das Christentum jüdisch gefasst, wenn es etwas als der Menschheit von außen her Gegebenes, Christus als vom Himmel Gekommener und die Kirche als eine Anstalt zur Entsündigung der Menschen durch sein Blut betrachtet werde. Das Christentum sei erst dann wirklich christlich verstanden, wenn es zu der eben skizzierten Geistesreligion vorstoße, wenn die Menschheit erkennt, Zitat, dass Jesus nur derjenige Mensch ist, in welchem dieses tiefere Bewusstsein zuerst als sein ganzes Leben und Wesen bestimmende Macht aufgegangen ist, dass Entzündigung eben nur im Eingehen in diese Gesinnung zu finden ist. Nur dies sei das wahre und bleibende am Christentum, alles andere nur verwesliche und halb schon verweste Hülle. Die messianischen Kennzeichen Jesu Christi werden auf rein geistiger Ebene ausgedeutet. Den geistig Blinden öffnet Jesus die Augen und den sittlich ganz Erstorbenen schenkt er neues Leben. In einer fiktiven Rede lässt er Jesus sagen, wer einsieht, wie viel mehr Wert diese geistigen Wunder sieht, der wird an dem Mangel der Leiblichen keinen Anstoß nehmen. Nur ein solcher aber ist auch für das Heil, das ich der Menschheit bringe, sowohl empfänglich als desselben würdig. Ähnliches gelte für die Erscheinungen des Auferstandenen, denen er jegliche äußere Kundgebung abspricht. Die Auferstehung wird verlagert auf ein Glaubenserlebnis der Jünger. Zitat: Nein, sagt der Historiker mit Recht, nur das muss anerkannt werden, dass die Jünger fest geglaubt haben. Fest geglaubt haben, dass Jesus auferstanden sei. Das reicht aber auch vollkommen hin, ihr weiteres Auftreten und Wirken begreiflich zu machen, worauf jener Glaube beruhte, was es tatsächlich an der Auferstehung Jesu war, das ist eine offene Frage, die der Forscher so oder so beantworten mag, ohne dass dadurch der Ursprung des Christentums schwerer oder leichter begreiflich würde. Die Auferstehung ist also nur ein inneres Glaubenserlebnis der Jünger und tut sich nach außen in keinster Weise kund. Ähnlich wie Bultmann später betont Strauss paradoxerweise einen Vertrauensglauben, einen Fiduzialglauben, dem durch die vorher erbrachten Beweise, Beweise natürlich nur in Anführungszeichen, jegliche Grundlage entzogen wurde. Strauss: Den inneren Kern des christlichen Glaubens weiß der Verfasser von seinen kritischen Untersuchungen völlig unabhängig. Christi übernatürliche Geburt, seine Wunder, seine Auferstehung und Himmelfahrt bleiben ewige Wahrheiten, so sehr ihre Wirklichkeit als historische Fakta angezweifelt werden mag. Ähnliches gilt dann später für Albert Schweitzers Geschichte der Leben Jesu Forschung. Lobkowitz schreibt darüber: Einen Jesus, der behauptet hat, er sei der Messias, hat es nie gegeben. Aber lasst uns niederknien und Jesus anbeten. Die Entwicklung von Strauss und anderen, die den gleichen Weg wie er beschritten haben, zeigt, dass eine solch schizophrene Trennung zwischen dem inneren Kern und der in Bibel und Kirche überlieferten Heilsgeschichte auf die Dauer nicht durchhaltbar ist. In einem seiner letzten Bücher, der christlichen Glaubenslehre, übrigens von Nietzsche mit beißendem Spott übergossen, wird dann die Verschlammung des Pantheismus offensichtlich. Pantheismus meint, dass Gott überall gegenwärtig ist und dass er der Natur und der Schöpfung selbst innewohnt, aber keine Person mehr ist. Fasst doch Strauss mit Bezug auf Spinoza die Weltregierung Gottes als die den kosmischen Kräften und deren Verhältnissen selbst innewohnende Vernunft auf. Für das Universum verlangt er die gleiche Frömmigkeit, die der fromme Altenstiels seinem Gott entgegenbrachte. Das Gebet verflüchtigt sich deshalb konsequenterweise nicht mehr zu einer Ansprache an ein Du, sondern zur Kontemplation. Zitat: Der Mensch soll sich in die kühlende Tiefe des einen Grundes aller Dinge versenken. Die Parallele zu verfehlten Versuchen der jüngsten Vergangenheit, Gott seines personalen Charakters zu berauben und ihn als Tiefe, Wärme, Innerlichkeit, Eigentlichkeit zu beschreiben, fällt auf. Liebe Zuhörer unseres Radios, das ist also die Endstation dieser Gedanken von Strauss, dessen Werk Das Leben Jesu wie kein anderes im 19. Jahrhundert ein Echo hervorgerufen hat. Dass Gott seines personalen Charakters beraubt wird, dass er kein Du mehr ist, das ansprechbar ist, und dass man unter der Vorgabe, alles auf eine angeblich höhere und bessere Ebene heben zu wollen, nämlich auf die spirituelle, auf die geistige Ebene, sich völlig verabschiedet von der Konkretheit dieses Lebens. Den geistlich Erstorbenen, den sittlich Lahmen, denen hilft der Herr. Historisch hat gar keines auf Wunder irgendwie stattgefunden und es gilt nur, den Glauben auf eine geistige Ebene zu heben. Damit wird der Glaube natürlich immun gegen jeden Einspruch, denn alles verflüchtigt sich auch irgendwie auf eine Spiritualität, die nie fassbar, nie konkret, nie greifbar wird. Aber diese übertriebene Enthistorisierung, die dem Gedanken der Menschwerdung Christi völlig entgegensteht, ist nicht Stärke, sondern Schwäche des Glaubens. Ja, sie zerstört ihn. Die deutschen Bischöfe sprechen von Glaubensabfall und Not. Im Letzten wird das eigentlich dem Menschen in seiner konkreten Existenz nicht mehr gerecht. Denn wir sind eben Wesen aus Fleisch und Blut, wir sind nicht reiner Geist. In Film ist die Situation bei Rudolf Bultmann ähnlich wie bei der von Strauss. Er wird von Ludochowski als Jünger von Strauss bezeichnet. Bultmann nennt es in den 40er Jahren unseres letzten Jahrhunderts ein Armutszeugnis, dass das von ihm Gesagte schon vor 30 oder 40 Jahren ähnlich hätte gesagt werden können und heute wieder gesagt werden müsse. Er deutet damit auch an, an welche Gedankenführung er anknüpfen möchte. Bultmann ist zweifellos der einflussreichste neutestamentliche Bibelausleger des 20. Jahrhunderts. In seinem Todesjahr 1976 schreibt Neufeld, den ich persönlich noch bei Vorlesungen als Dogmatiker in Rom an der Gregorianer kennenlernen durfte, treffend über ihn: In der theologischen Wissenschaft lebt sein Werk weiter, vielleicht intensiver denn je. Seine Beiträge stecken als meist unsichtbare Fundamente im Gros jener Arbeiten, die heutzutage neutestamentliche Exegese und Theologie bestimmen. Das hat Neufeld sicher richtig erkannt. Offensichtlich erfreuen sich die Arbeiten Bultmanns bzw. einiger seiner Grundoptionen größerer Lebendigkeit, als man zunächst erwarten mag. Wenn deshalb Otto Hermann Pesch meint, dass sowohl die Naturwissenschaft als auch die Theologie über die Problemstellungen und die Antwortentwürfe von Bultmann hinaus seien, dann ist das zutreffend. Man müsste aber sofort hinzufügen, für welchen Punkt das Gesagte gilt. Anhand der grundlegenden Schrift Bultmanns Neues Testament und Mythologie, 1941, also mitten im Krieg erstmals erschienen, soll aufgezeigt werden, wie sehr das weltanschauliche Vorverständnis das Ergebnis von dessen biblisch-kritischen Arbeiten, exegetischen Arbeiten im Voraus festlegte. Bultmanns Entmythologisierungsprogramm, er möchte also die Bibel befreien von Mythen, das er in der genannten Arbeit vorgelegt hatte, stieß am Anfang auf vernichtende Kritik seitens der führenden evangelischen Theologen. Auf einem Berliner Generalkonvent wurde bedauert, dass überhaupt Papier dafür zur Verfügung gestellt wurde. Hans Asmussen rechnete die Thesen Bultmanns denen der deutschen Christen zu, also jener, die mit dem Nationalsozialisten paktierten und ein unrühmliches Andenken der Geschichte hinterließen. H.J. Iwan diagnoste gar, Zitat, eine Erscheinung von Senilität. Bonhoeffer dagegen war von Bultmann begeistert. Diese Stellungnahmen von bekannten evangelischen Theologen, Zeitgenossen von Rudolf Bultmann, sind in der Einleitung der Neuausgabe von Neues Testament und Mythologie abgedruckt. Trotz dieser negativen Einschätzung hat sein Werk Theologiegeschichte geschrieben und wirkt bis heute noch nach. Erledigt sind für Bultmann bei dem mythischen Weltbild zugeordnet die Jungfrauengeburt, die Wunder, der Geister- und Dämonenglaube, die Präexistenz, also dass Jesus, als Christus als zweite Person der Gottheit schon vor seinem irdischen Wirken gelebt hat, in der Dreifaltigkeit, der Sühnetod Jesu, die leibhafte Auferstehung und die Scheinungen Christi, der Hinabstieg ins Reich der Toten, die Himmelfahrt und die Erwartung der Wiederkunft. Mythologische Rede dieser Art ist für ihn rückführbar auf die zeitgeschichtliche Mythologie der jüdischen Apokalyptik und auf gnostische Erlösermythen. Dem Menschen von heute sei die mythologische Rede unglaubhaft, weil für ihn das mythische Weltbild vergangen sei. Bultmanns Kritik geht vom naturwissenschaftlichen Weltbild und Selbstverständnis des modernen Menschen aus. Mit dem modernen Denken, so ein Zitat von ihm, ist die Kritik am neutestamentlichen Weltbild gegeben. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie einfach selber mit seinen Aussagen konfrontieren und dann erst eigentlich mit einer Auswertung beginnen. Sie sollen selber das einfach mal hören. Was ich Ihnen jetzt schon vorgetragen habe, sind ja auch Teile, Auszüge aus seinem Denken. Und wie Neufeld richtig beschreibt und darlegt, ist das im Gros der meisten Abhandlungen der Theologie von heute eingegangen. Vorher hatten ja schon etliche dargelegt, dass vielleicht manche Wunder und Heilungen des Herrn so nicht stattgefunden haben. Man hat einzelne Punkte angezweifelt, aber Bultmann hatte dann, das muss man auch sagen, den Mut, sozusagen das ganz durchzuziehen. Nicht nur jetzt einzelne Punkte, die Jungfrauengeburt anzuzweifeln, sondern hat gesagt, wir müssen das Ganze aus seiner Sicht reformieren. Wir müssen es auf einen anderen Grund stellen. Und Bultmann hat sich tödlich beleidigt gefühlt, als man ihm unterstellte, er würde damit den Glauben der Bibel zerstören. Er wollte persönlich genau das Gegenteil. Er wollte ihn retten für die heutige Zeit. Allerdings hat diese, wie ich schon darlegte, Enthistorisierung den Glauben nicht gestärkt, sondern ihn eher geschwächt.